Mächtig einfach. Mit Sky Stream hast du alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Erlebe die neuesten Filme und Serien, inklusive Paramount Plus, Netflix und dem gesamten Live-Sport. Mächtig einfach. Sky, wo Unterhaltung zu Hause ist.
Herrlich, die nostalgischen Klänge von ABBA. Doris, wusstest du eigentlich, dass Fernando von der mexikanischen Revolution handelt und im Kern ein Antikriegslied ist?
Nein, das wusste ich natürlich wieder mal nicht, lieber Michael, aber ich weiß, dass das Lied in der neuen Staffel von Stranger Things in einer Szene vorkommt, die gelinde gesagt nicht gerade als pazifistisch bezeichnet werden kann. Ich bin Doris Prisching.
Und ich bin Michael Steingruber. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die kultige Welt der Serien. Ja, ihr habt es gehört, bei uns geht's heute um Stranger Things. Das Monster Demogorgon ist nach Hawkins zurückgekehrt und fällt Menschen an, zum Beispiel solche, die gerade ABBA hören. Fans haben lange auf die fünfte und finale Staffel der Horrorserie gewartet. Seit Ende November sind zumindest mal 4 Folgen auf Netflix abrufbar, die restlichen Folgen dann im Jänner 2026.
Genau, um genau zu sein, am 1. Jänner 2026 geht dann die finale Folge on air. Und wir wollen heute nicht nur die neue Staffel besprechen, sondern auch einen Rückblick auf die Vergangenen machen und klären, ob es schlussendlich nur eines von vielen Horrorformaten ist oder ob Stranger Things in die Seriengeschichte eingehen wird.
Und in gewohnter Manier machen wir das mit einem fachkundigen Gast bei uns im Studio, sitzt Andy Reiter. Er veranstaltet nicht nur seit 18 Jahren die queere Partyreihe Rhinoplasty in Wien, sondern ist auch Experte in Sachen Popkultur, arbeitet schon ganz lange im Comicladen Runch in Wien und war auch Teil des Teams vom Horrorfestival Slash. Hallo lieber Andy.
Hallo, danke für die Einladung.
Andy, was ist das Besondere an Stranger Things?
Ich glaube, das Besondere ist, dass sie einfach wirklich so eine perfekte Mischung aus 80er-Nostalgie, Teenager- oder Tweens, Coming-of-Age-Abenteuergeschichte à la Goonies und tatsächlich schon auch relativ guten oder relativ toughen teilweise Horror gemacht haben, der halt extrem fernsehtauglich ist und irgendwie sehr viele Leute abholt auf sehr vielen irgendwie Bahnhöfen.
Du hast jetzt diese 80er-Jahre-Nostalgie auch schon angesprochen. Die Serie bezieht sich ja auch auf viele Science-Fiction- und Horrorfilme aus dieser Zeit. E.T., Halloween, auch Stephen King sind da irgendwie Referenzen, genauso wie eine fiktive Verschwörungstheorie, nämlich das Montauk Project. Glaubst du, gibt es dadurch irgendwie Startvorteile für diesen besonderen Status, dass das eben so gewisse Gefühle weckt in einer
Ja, klar, weil man, ja, also wenn die 80er sind halt gerade was Popkultur und so, gerade Teenager-Filmgeschichte und Fernsehgeschichte und so, betrifft halt schon sehr, sehr prägend gewesen, weil das halt auch so die Hochblüte oder die erste große Hochblüte der Teenie-Filme war. Mhm. Mit John Hughes und Fast Times at Richmond High und bla bla bla. So einer der eher so Gross-Out-Klassiker oder halt so der wilderen Komödien. Ich glaube, einer der ersten Rollen von Sean Penn. Und auch im Horrorfilmen natürlich ganz, ganz wichtig waren. Und in den 80ern auch diese ganze BMX-Ästhetik, die Videotheken, diese ganzen Geschichten, die halt da drin natürlich stark vorkommen. Und aber auch zum Beispiel, was ja womit Stranger Things ja anfängt, auch so eine große Hochblüte von Dungeons & Dragons zum Beispiel war. Was ja so immer so ein bisschen die Rahmenhandlung von Stranger Things eigentlich ist.
Für alle, die es nicht kennen, Dungeons & Dragons ist ein Rollenspiel, genau, im weitesten Sinne, genau. Fantasy.
Ja, ja. Ist so, ich glaube, das erste große oder halt das durchschlagende Pen-and-Paper-Rollenspiel.
Jetzt ist Stranger Things aber nicht nur von Popkultur geprägt, also sprich greift diese Sachen auch auf, sondern hat selbst auch Einfluss auf diese. Andi, wie schätzt du das ein?
Es ist halt genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Also es ist so ein bisschen die Serienversion von Super 8, von dem 2011-Film.
Ah ja, stimmt, guter Vergleich.
Also ich habe den vor kurzem mich wieder geschaut und das ist halt wirklich genau die gleiche Kerbe. Also eben auch so eine Gruppe von Teenager in den 80ern, sehr Steven Spielberg-lastig, erleben halt dann irgendwie in einer Kleinstadt ihr Coming of Age neben übernatürlichen Vorkommnissen. Und nebenbei gab es gerade so ab den circa 2010er, 2010, 12 so ein großes Revival eben von zum Beispiel auch Dungeons and Dragons, auch online. Also damals gab es dann so, glaube ich, die ersten großen, erfolgreichen online abgefilmten, eben auch so Podcasts und artigen Sessions, wo Leute wirklich ihre Abenteuer halt abgefilmt und online gestellt haben. Mhm. Und sehr erfolgreich damit wurden. Einige von Schublad haben da dann auch irgendwie mitgemacht.
Ah, wirklich?
Ja.
Interessant,
ja. Und mittlerweile ist das ja ein Riesending geworden. Also wenn man sich so Sachen anschaut wie Dimension 20 oder A Critical Role, das sind riesige Franchises mittlerweile, die irrsinnig viele Staffeln schon haben. Critical Role hat jetzt die zweite animierte Spin-off-Serie auf Prime bekommen vor kurzem. Und ja, das ist einfach wieder ein Riesending, was halt zuletzt eben in den späten 70ern und vor allem 80ern war.
Das heißt, das sind so animierte Pen-and-Paper-Abenteuer, die Leute...
Genau, also das ist einfach eine Zeichentrickserie über eine Kampagne von diesen Leuten. Und das ist tatsächlich sehr lustig. Also ich schaue auch Dimension 20 irrsinnig gern. Das macht einfach sehr viel Spaß, weil du hast so einen Freundeskreis, der einfach Fantasy-Abenteuer erlebt. Und man kippt da doch recht schnell rein, ja.
Und habt ihr in dem Comicladen, gibt's da, ist Stranger Things da auch im Sortiment ein Thema?
Ja, natürlich. Also muss man ja haben, ist eh klar. Natürlich so Sachen wie Funko Pops und so weiter waren ab Stunde null sofort erhältlich und irrsinnig beliebt. Es gibt normale Actionfiguren, es gibt T-Shirts, Hefeu, Schlüsselanhänger, alles Mögliche. Vor ein paar Jahren, gerade ich glaube Staffel 3 war das, haben sie ja dann auch wirklich mit cooleren, breiten Mode-Collabs irgendwie angefangen, wo du dann einzelne Outfits aus der Serie irgendwie nachkaufen konntest. Momentan gibt es gerade eine Benetton-Kollektion in den Geschäften und so weiter.
Ich weiß, so Benetton gibt es noch?
Ja, also es ist momentan, gerade jetzt, wenn man irgendwie unterwegs ist, auch in Supermärkten oder so, oder irgendwie online, man hat echt das Gefühl, es steht knapp hinter Wicked, was die flächendeckende Überschwemmung mit Produkten betrifft.
Lidl Deutschland hat auch so eine Kampagne geschossen, wo sie das Upside Down dann irgendwie als Hofer und quasi wir sind auf der guten Seite, irgendwie sowas.
Das ist also eigentlich abscheulich, muss ich sagen, oder? Also, ich finde das nicht okay.
Aber du hast jetzt schon die Staffel 3 angesprochen, die war ein regelrechtes Feuerwerk am Product Placement. Natürlich mit dieser Shopping Mall, die da drinnen war, gab es da auch den perfekten Rahmen dazu. Wie hat euch diese Staffel gefallen?
Es ist tatsächlich, glaube ich, fast meine Lieblingsstaffel bis jetzt, weil es waren coole neue Figuren oder halt die neu eingeführten Max und Billy aus der zweiten Staffel sind halt hier irgendwie viel wichtiger geworden. Und eine meiner Lieblingsfiguren, Erica, die kleine Schwester von
Lucas.
Lucas, ist dazugekommen, die extrem super ist.
Ja.
Und eben das Mall-Setting war einfach extrem cool und lustig und gut gemacht auch. So dann die ganze Red Dawn-artige Russen-Storyline war natürlich auch hilarious.
Robin ist auch in der dritten Staffel dazugekommen, oder?
Ja, das war so der einzige Wermutstropfen für mich.
Ah, kein Robin-Fan?
Ich bin leider kein Robin-Fan, nein.
Oje, da kriegen wir uns jetzt aber in die Haare. Ich bin nämlich ein totaler Robin-Fan.
Ja, ich habe jetzt eben am Wochenende gerade die neue Staffel geschaut. Sie wird gerade ein bisschen redeemed in meinen Augen. Also ich mag sie jetzt lieber.
Nein, also ich spreche von dieser Staffel. Ja. Also davor war sie ja jetzt nicht sonderlich interessant, aber die hat jetzt irgendwie so ein Feuer und die Geschichte, ihre Geschichte hat irgendwo ein bisschen so Fahrt aufgenommen, dass sie halt so wahnsinnig schnell ist. Das finde ich so lustig irgendwo. Und auf der anderen Seite aber eben auch, wie Figuren weiterentwickelt werden, das finde ich toll an dieser Staffel.
Ja.
Also Erica habe ich schon immer geliebt, ja. Die war immer wirklich großartig. Und dass sie da jetzt wieder mehr Platz kriegt, ich kann dazu nur wirklich jubelnd aufspringen und applaudieren. Das gefällt mir extrem gut. Und auch sonst, also das war nicht einfach, das jetzt so weiter zu entwickeln und weiter zu erzählen. Und für das machen sie einen guten Job. Mich hat nur ein bisschen, geht mir auf die Nerven, dass man diese Art Schnitzeljagd, die da irgendwie immer so, wir müssen jetzt wieder irgendwo rechtzeitig jemanden retten und aus irgendwo einer Bedrängnis herausholen, was sich in 4 Folgen, glaube ich, 14 Mal ereignet oder so, keine Ahnung. Das ist ein bisschen redundant, ja. Und ich hätte es besser gefunden, wenn man das einmal macht und dann quasi erzählerisch einen Bogen zieht über mindestens 4 Folgen, wenn nicht sogar 7 oder 8. Ja, das hätte ich erzählerisch für mich jetzt irgendwo spannender gefunden. Aber bei den Figuren sind wir total beisammen.
Ich finde gerade Robin und Erica bieten auch so ein bisschen humoristische Elemente zwischendurch. Also ich finde die auch gerade in der jetzigen Staffel wichtig und gut.
Aber wie findest du Elle?
ein bisschen nervig.
Ja, ja.
Aber
leider, ja.
Also ich kenne sie nicht, aber irgendwie auch den Vibe, den man von Millie Bobby Brown in Interviews bekommt, ist jetzt in meiner Auffassung nicht das Sympathischste irgendwie. Ja.
Sie hat schon sehr ein bisschen verloren, oder wie siehst du das?
Ja, also eben, ich glaube, mir geht es ihm auch ähnlich wie Michi. Mir geht einfach die Schauspielerin mittlerweile ein bisschen auf die Nerven. Liegt eben zu einem daran, was man halt irgendwie so mitkriegt, wie sie im wirklichen Leben sich gibt, was man wenn man das irgendwie über Klatschpresse und so mitbricht, das ist irgendwas, aber ja. Und halt die Projekte, die sie in der Zwischenzeit gemacht hat, sind halt auch alle jetzt eher nicht so ganz so spannend.
Ja, das ist das andere, aber jetzt von der Figur her, ja, von Elle her, muss man schon auch sagen, ja, also die hat natürlich wahnsinnig stark begonnen, weil das war natürlich eine irre Geschichte und die wurde auch irre gut erzählt. Und jetzt ist es halt irgendwie draußen, ja, also da ist ihnen, finde ich, am allerwenigsten zu ihr noch eingefallen, ja.
Ja.
Die lebt mehr oder weniger von ihrem eigenen Mythos. Und da wird nicht viel jetzt mehr dazu entwickelt, oder?
Ja, also weil sie halt, dadurch, dass sie halt jetzt auch so viele Figuren eingeführt haben, also gerade in Staffel 4, die finde ich schlechteste, ist dann wirklich aus dem Ruder gelaufen. Also sie haben dann irgendwie im Robin zurückgebracht und viel wichtiger gemacht, in der dritten ja nur eine Nebenfigur war, haben es dann irgendwie auf drei komplett separate große Handlungsstränge aufgeteilt, die auch örtlich voneinander getrennt waren. Und haben dann noch irgendwie in Kalifornien die Leute dazu geholt und in Russland die Leute dazu. Und dann war es irgendwann halt schwierig, dass du den Hauptcast nennenswert weiterentwickelst und nebenbei noch irgendwie 14 Plotstränge durchbringst.
Ja, wieso findest du, dass die vierte die schwächste ist?
Ja, eben weil mir hat in der vierten eigentlich nur mehr die Hauptstoryline von die Ian Hawkins war getaugt und die Kalifornien-Storyline fand ich meh.
Ja.
Das hat dann auch alles einfach viel zu lang gedauert. Das war alles ein bisschen zu aufgelegt. Also erst die Bullying-Geschichte und wir ziehen in eine neue Stadt und alles ist furchtbar. Und wir playing house irgendwie nah, ein bisschen fad. Mhm. Und dann halt diese ewige Verfolgungsjagd nach Nevada und Military und Ding. War jetzt ein bisschen unspannend und die Russland-Storyline war einfach nur absurd.
Ja, also das war so wie ein Fiebertraum.
Ja, also so die Geheimbasis unter der Mall in der dritten war noch lustig und Ding, und dass die zwei dann irgendwie mit einem Sportflugzeug Russland invaden und in ein Gefängnis, in einen Gulag einbrechen. Und es ist einfach, das war too much. Also.
Mir geht's auch so. Ich fand die vierte auch am schwächsten. Das war so zerspragelt irgendwie mit den Handlungssträngen. Aber was ich vergessen habe, das waren ja die prägendsten Popkulturmomente der ganzen Serie schon. Eigentlich mit Running Up That Hill und Metallica.
Ja.
Das muss man der vierten Staffel zugute halten.
Also ich finde, das haben sie in der dritten schon angefangen mit Neverending Story.
Stimmt, ja. Mhm. War das auch in der dritten? Ich dachte, das war auch in der vierten.
Ja. Nein, ich glaube, es war in der dritten und Ding. Und dann in der vierten haben sie halt dann, glaube ich, voll mit Dings weitergemacht. Kate Bush und Metallica.
Und jetzt
das war halt sehr
Aber
schön.
Und also, Diana Ross.
Ja,
genau, ja.
Voll.
Doris, was sind deine Lieblingsstaffeln?
Ja, schon die erste. Also das ist einfach, also die erste war halt irgendwie für mich so, ist das super, ja. Also wirklich so diese, es ist gut. Und auch diese 80er Jahre, die haben sie so gut eingefangen, weil Liebäugeln tun ja viele damit, ja. Aber das wirklich irgend so reinzunehmen, ja, so dass es eben nicht nur eine Kulisse ist, sondern eben halt auch spielentscheidend in gewisser Weise, ja. Also auch mit den Spielen und so weiter und so fort, die ganze Optik und so, das war gut. Aber eben halt auch, wie die Serie es geschafft hat, Fantasy, Grusel, Horror, aber eben auch einen total netten Humor zu vereinen. Das habe ich irrsinnig gemocht. Und ich war damals schon irgendwie sehr ergriffen von dieser Elle-Story, die einfach auch fantastisch war, ja. Und danach, ich muss schon auch sagen, also die vierte habe ich genau wegen diesen Momenten, wegen diesen popkulturellen, wegen diesen Running Up That Hill-Momenten, die lässt vieles vergessen, ja, weil das halt wirklich so ein Power-Moment ist und die Metallica-Ding auch, ja, wo du irgendwie denkst, ja, Wahnsinn, das durchzuspielen auch, war schon gut, ja. Also solche Momente hatte jede Staffel. Bei der ersten war es halt wirklich gut durchkomponiert und ich bin ja immer irgendwie so diejenige, die sagt, also man hätte irgendwie vielleicht vor zwei Staffeln schon aufhören können, dann wäre vielleicht der Mythos eigentlich vielleicht noch eine Spur höher gewesen. Insofern dürfen alle bleiben von mir aus, ja, haben alle ihre Momente. Ich glaube, das trifft auch für diese Staffel zu. Ja. Man wird auch nicht sich an alles erinnern wollen und können, was in dieser vierten Staffel passiert.
Na, sowieso nicht. Also ich habe jetzt auch verschiedene Recaps nochmal angeschaut davor, weil ich bin nicht mehr dazu gekommen, die ganze Staffel nochmal anzuschauen. Also ich bin dann auch drauf gekommen, wie viel von den einzelnen Staffeln ich vergessen hatte, wie viel eigentlich tatsächlich wichtige Plotpoints und teilweise auch Charaktere. An manches erinnert man sich natürlich noch viel stärker, so Barb in der ersten und die Justice for Barb Bewegung und so weiter. Ja, eben wie gesagt, die vierte ist die, die ich am wenigsten mag, aber ich finde, sie haben es dann mit dem Finale recht gut wieder gerettet. Also der Schluss war dann schon sehr stark und war dann schon, haben sie irgendwie alles zusammengebracht und das hat sich dann wieder auszahlt. Neue finde ich sehr gut. Also, ja. Weil ich war jetzt schon echt so ein bisschen over it, weil einfach jetzt die Wartezeit dazwischen so lang war. Und ich glaube, bei so Serien, die dann irgendwie jetzt doch über fast 10 Jahre laufen, irgendwann ist man auch einfach so ein bisschen gesättigt vom ganzen insgesamten Zinnober, der drum gemacht wird. Der dann meistens schon mehr ist als die Serie selber. Aber die ersten Folgen haben mich jetzt schon sehr abgeholt und sehr, sehr befriedigt und unterhalten. Also.
Ja, es waren 3 Jahre zwischen Staffel 4 und 5.
Ja.
Und
long time,
was mich ja auch nervt irgendwie, du hast jetzt schon die Recaps angesprochen, dass Netflix das nicht automatisch anbietet.
Zumindest. Schon, aber normalerweise kommt es halt automatisch, wenn du die erste Folge zum ersten Mal anschaust. Ja. Man muss sie jetzt aktiv suchen, weil ich habe es nämlich auch zuerst auf Netflix probiert. Und du musst echt über quasi More Episodes und dann auf die Trailer und More. Und dann ist eine ewig lange Wurst an irgendwelchen Clips von Interviews und Behind the Scenes und da. Und es gibt tatsächlich zu jeder von den 4 Staffeln eine kurze Recap, die allerdings nicht wahnsinnig hilfreich ist, weil sie wirklich, glaube ich, auf 3 Minuten zusammengeschnitten sind.
Okay.
Dann geht sich echt nur sehr rudimentär was aus.
Ja, weil ich habe mir das auch alles nicht gemerkt. Also ich habe dann auf YouTube mal eine halbe Stunde Recap geschaut und dann erst. Aber diese 3 Jahre, Doris, wieso war da so lange Pause eigentlich?
Naja, das ist bedingt durch diesen Streik in Hollywood. Da habt ihr eben die Autoren bzw. die Drehbuchautoren, Autorinnen haben gestreikt, weil sie unter schlechten Bedingungen arbeiten mussten, also was die Bezahlung betrifft, aber eben auch Regelungen, was die KI und so weiter und so fort, sollten sie sich neu ausverhandeln und konnten sich auch neu ausverhandeln, dann ging es weiter. Also es ist tatsächlich stillgestanden, die Produktion, die 2023 haben sie zu drehen begonnen und es ist wirklich mehrere Monate ist dann nichts weitergegangen und es war grundsätzlich, kannst du sagen, ja okay, dann machen wir halt weiter, macht ja nichts, aber das Problem ist schon bei dieser Gruppe an Darstellenden, die halt irgendwie mal Kinder waren und jetzt sind sie Erwachsene und das ist, finde ich, schon ein Problem, über das man nicht ganz hinwegsehen kann. Und da hat mich auch gewundert, irgendwo, weil man gesagt hat, ja, also wir wollen da jetzt keine künstliche Verjüngung oder sonst irgendwas herrichten, sondern wir lassen die sozusagen in ihrer Optik, in der sie sind. Aber in der Highschool mussten sie trotzdem sein. Ja? Und das ist ein bisschen peinlich, wenn man weiß, also dass die zwischen 20 und 22 sind und jetzt sind sie aber trotzdem immer noch am Highschool-Spind und haben ihre Teenager-Träume, ihre Feuchten da irgendwie, müssen sie abspielen. Wie findest du das, Andi?
In der Serie sind ja, glaube ich, seit Anfang an nur 2 Jahre vergangen. Ich glaube, wir haben 83 angefangen und sind jetzt, glaube ich, in 85.
87.
Ach, doch, so viel. Okay. So aber, viel.
Ja, naja, gut. Aber,
nicht,
ja.
Aber keine 10 Jahre, ne?
Ja, keine 10 Jahre. Die 5. Staffel jetzt hat definitiv so klassische Aaron Spelling-Serien-Vibes, wo irgendwie 35-jährige Highschooler spielen. Aller Beverly Hills etc. Es ist auch diesbezüglich eigentlich sehr, sehr authentisch 80er Jahre.
Sehr schön.
Und ich finde, es funktioniert halt bei manchen besser, bei manchen weniger gut. Also gerade bei Millie Bobby Brown ist es halt ein bisschen schwierig, weil sie in der Zwischenzeit auch sehr viel machen hat lassen. Also sie bringt ihren eigenen Filter mit. Mir wäre jetzt digitales Verjüngen nicht viel aufgefallen. Es gab, glaube ich, bei Max das erste Mal, wo man ihr Gesicht sieht, Spoiler Alert, in dieser Höhle. Das ist ein bisschen jarring, wenn sie sich dann umdreht und ausschaut wie so ein Polar Express Uncanny Valley CGI-Monster. Aber das ist wirklich nur die eine Einstellung gewesen, Gott sei Dank. Und ich glaube, hauptsächlich nehmen sie es für Will oder so, wenn sie irgendwelche Rückblenden auf die 1. Staffel machen.
Genau,
die es halt nicht gibt.
Ja. Das war auffällig, finde ich auch.
Ja.
Da finde ich es auch weniger tragisch.
Kann,
also, was ich jetzt nicht ausgehalten hätte, wäre, wenn sie, wie sie es ja jetzt mittlerweile bei einigen Filmen machen, das ist einfach durchziehen.
Ja.
Und du 3/4 der Handlung mit CGI-Gesichtern verbringen musst, die irgendwie.
Aber ich habe schon super gefunden, wie man das machen kann. Also, ich möchte es auch. Immer.
Also falls wir mal ein Videopodcast werden, bitte digitale Verjüngung.
Also im wirklichen Leben, meine ich. Also,
okay. Naja, da musst du vielleicht auch den Millie Bobby Brown Filter beim Schönheitschirurgen in Anspruch nehmen.
Expertin. Nein, das habe ich schon faszinierend gefunden, ja, was man alles machen kann. Aber gut natürlich, dass sie es nicht immer gemacht haben, aber von den Stories her, wobei ich sagen muss, vielleicht stört es nur uns und es macht sonst niemanden was aus. Ich habe ja damals auch nicht hinterfragt, bei Beverly Hills habe ich niemals hinterfragt. Ja, was, die sind jetzt keine 16 mehr, obwohl sie schon, ich weiß nicht, 26 waren. Das war mir völlig wurscht.
Ja, ja.
Also wie gesagt, wenn man dann länger schaut, finde ich, kommt man wieder rein oder akzeptiert man es halt und dann geht's auch. Also die erste Folge war am Anfang so ein bisschen schwierig.
Ja,
finde also ich. Also vor allem Will hat sich halt sehr stark verändert und schaut halt jetzt einfach wirklich aus wie ein Erwachsener, auch in der Serie. Und vorher halt definitiv nicht. Der hat, finde ich, so den größten Sprung gemacht. Bei den anderen kriegen sie es relativ gut hin, dass es sich noch halbwegs ausgeht. Vor allem, wenn jetzt in der Handlung 4 Jahre vergangen sind. Ja, okay, hatten sie halt einen ordentlichen
Wachstumsschub.
Ja. Und ja, und ich meine, ansonsten finde ich es macht die Serie extrem gut, auch was so den Wechsel von den Stilen angeht. Also wie gesagt, am Anfang spielt es in 83, da hat man noch wirklich sehr viel so 70er-Einflüsse auch im Styling und im wie alles ausschaut und je weiter man jetzt in den Staffeln vorangeht, desto mehr Neon-80s wird es und so, wie man sich es halt vorstellt, oder wie es sonst eigentlich immer gemacht wird, dass es dann viel mehr 80er ausschaut als die 80er selber.
Das Haarstyling ist auch besser geworden, finde ich. Es gab irgendeine Staffel, wo man sich dachte, was haben die denn den Hairstylisten der Serie angetan? Warum haben die alle so schwere Frisuren?
Yeah.
Und jetzt ist das eine Spur besser, finde ich.
Ja, weil es 87 ist, da sind die Frisuren schon wieder besser geworden.
Ja, nein, aber auch weil sie, ich glaube auch, weil halt die Figuren auch älter sind und jetzt quasi sich mehr selber aussuchen können, wie sie ausschauen, weil ich meine, davor waren sie halt wirklich Kinder und werden halt von den Eltern irgendwie herkriegt. Und ich meine, wenn man sich noch an die 80er erinnern kann, wir waren wirklich alle furchtbar angezogen in der Schule und so. Also es war jetzt schon weit weg von Kinder schauen cool aus, so
ja,
wie jetzt. Also,
das stimmt.
Und das finde ich auch ganz gut eigentlich an Serie, wie sie es machen, dass sie die Leute auch nicht unbedingt alle nur cool stylen und irgendwie aspirational, sondern dass die meisten Figuren die meiste Zeit eigentlich relativ peinlich ausschauen.
Ja, Will sagt doch auch zu Robin so irgendwie so, ja, er weiß irgendwie, dieser Topfschnitt ist nicht mehr modern und so.
Ja,
das fand ich einen lustigen Moment.
Ja. Und selbst Nancy ist in sehr vielen Outfits jetzt wirklich nicht sehr vorteilhaft.
Also
gerade so 80s Fashion und so, es gibt schon sehr viel furchtbare Sachen. Und das finde ich eigentlich gut, dass sie das so recht authentisch eigentlich hinbringen. Ja.
Ihre Pullover.
Ja, manche sind total cool und ab und zu sagen sie, oh, Alter,
what the fuck. Nancy's Pullover.
Nancy ist eine Horrorserie.
Ja.
Weil du jetzt angesprochen hast, die Verwandlung von Will war am offensichtlichsten, aber ich fand das eigentlich auch irgendwie, könnte man sagen, vom Inhalt passt das ja, weil der ja auch eine gewisse Emanzipation erlebt, jetzt vor allem in der vierten
aber schon langsam könnte das kapieren, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Also immer diese Zwiegespräche mit Robin, wie hast du das und wie machst du das und wie ist das bei dir und so. Also er könnte es jetzt schon langsam verstehen, oder, was los ist mit ihm, oder nicht?
Aber ich finde, er versteht es ja. Also,
er versteht es ja eh.
Ach so, sie versteht es nicht.
Na, sie weiß es halt nicht und er ist halt super in der Closet, aber es sind halt auch die 80er. Also das darf man halt auch nicht vergessen, dass das vor 40 Jahren spielt und die Verhältnisse halt schon noch sehr anders sind.
Aber dann verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, worüber die zwei reden, wenn er es weiß und sie weiß es ja schon längst. Ja? Also worüber reden die zwei?
Naja, dann? Sie will ihm quasi ein bisschen
helfen. Und sie sind die Einzigen, die überhaupt miteinander darüber reden können, weil es ja sonst niemanden gibt, der davon wissen darf.
Ach so, unter
Anführungszeichen. Also ich finde das schon, das finde ich auch sehr gut gemacht eigentlich und sehr nett. Auch dass zum Beispiel, wenn er sie zum ersten Mal quasi ertappt, dass er davon rennt und sie dann auch kurz Panik schiebt, dass jetzt was ist und so. Das ist schon alles sehr gut gemacht und gut beobachtet, finde ich. Und auch sehr nett. Und dass es halt einfach schwierig ist, gerade wenn man Teenager ist und rundherum gar nichts ist und eher ein sehr feindliches Milieu oder irgendwie Atmosphäre herrscht, was irgendwie Coming Out und so weiter betrifft, in einer Kleinstadt im Mittelwesten. War es sicher nicht so lustig in den 80ern.
Ja, sicher. Ich meine, das ist ja fast ein bisschen kitschig irgendwie, wie auch Will dann so von dem Opfer in der ersten Staffel, das kleine Hascherl, das da irgendwie entführt wird und jetzt quasi am Schluss da irgendwie diese Superkräfte und diese Analogie zur Queerness nicht als Schwäche, sondern als Stärke irgendwie zu sehen. War fast irgendwie kitschig, aber ich finde, es ist schon eine schöne Botschaft auch irgendwie, die Serie da mitgibt dann.
Ja, ich finde auch. Also mich erinnert die Serie von Anfang an, gerade mit der Thematik, auch immer recht stark an die X-Men eigentlich, aus dem Comic, also ein Comic-Medium, wo es halt auch genau darum geht. Also das sind auch eben so immer die Outcasts. Es ist eine perfekte Metapher für irgendwie Minderheiten und gerade irgendwie für queere Leute. Und da ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr passend oder sehr logisch, dass man jetzt irgendwie diesen großen Bogen spannt in die fünfte Staffel, dass er jetzt auch da reinkommt. Und sie haben ja angefangen, das war die, glaube ich, bislang verhassteste Folge, die Bottle-Episode aus der zweiten, wo Al nach Chicago geht und diese andere Ding trifft. Und
die Nummer 8, ja.
Ja, und Number 8 trifft, genau. Und die dürfte jetzt wahrscheinlich, munkelt man oder schaut so aus, dass die jetzt auch nochmal zurückkommen und dass das irgendwie wichtiger wird.
Diese Anarcho-Bande.
Die Anarcho-Bande, die einfach super, was wirklich kurz ausgeschaut hat, okay, sie machen sie jetzt einen X-Men-Spin-Off davon.
Ja,
oder
stimmt. Ja. Und das war so random auch, dieser Exkurs da.
Ja, und vor allem so random, weil sie es halt dann nie wieder aufgegriffen haben sonst. Ja. So, das war so, okay, was war das jetzt?
Ich habe sie auch nicht erkannt jetzt in der vierten Folge, die Number 8.
Echt?
Ja, ich habe das verdrängt anscheinend.
Ja, wahrscheinlich. Wie geht es denn jetzt weiter eigentlich, wenn wir schon dabei sind?
Weiß nicht, wird jetzt, glaube ich, irgendwie recht krachen mal, nachdem jetzt Will auch Powers kriegt. Und dann wird es sicher eine Trainingsmontage geben zwischen ihm und Al. Ja. Und sie werden ihn auch über den Schrottplatz scheuchen.
Ja, mit was für einem Song?
Was wünschen wir uns denn?
Ich meine, die 80er haben wirklich genug ideale Powerrock.
Eye of the Tiger.
Eye of the Tiger.
Ja. Ja.
Für Total Will Eclipse of the
Heart. Ja, Total Eclipse of the Heart. Irgendwas aus Flashdance wird sich auch anbieten. So, Eine gute Trainingsmontage.
Yeah. What a feeling.
Ja, genau. Gib ihm Will im Aerobic-Outfit. Genau. Geht schon. Es kann da besser werden, wie das Outfit von Eleven bis jetzt.
Weil, das stimmt.
Ja. Aber habt ihr schon Angst vor dem Finale? Ich weiß nicht, ich antizipiere irgendwie den großen Kitsch und irgendwie riesen klassisches Finale mit
Pathos.
Die letzte Schlacht und ganz
es
viel Pathos.
Es wird garantiert die letzte Schlacht geben. Es wird sicher ein Drittel der Figuren draufgehen.
Das wäre schon wieder spannend.
Ja, also es gibt sich, also ich glaube, Robin wird,
fallen.
Die kriegt so viel Screentime momentan und so viel positive Charakterentwicklung und so viel Aufbau. Das ist immer so ein bisschen ein böses Zeichen, dass gerade die dann abgebaut
einen
werden.
Tod.
Also sowas so mit Sean Astin in der zweiten, der dann auch so den heldenhaften Tod, den Opfertod sterben muss. Das ist so klassisch, wenn man dann Figuren gerade so lieb gewonnen hat, dass sie dann genau abgesägt werden.
Solange Erica nicht stirbt.
Eben. Na, Erica wird, glaube ich, Bürgermeisterin.
Ja,
die erste Teenage-Bürgermeisterin von Hawkins.
Hopefully.
Ja. Oder übernimmt das Militär.
Oder beides.
Oder beides. Apropos, tollster neuer Gaststar, Linda Hamilton.
Wir haben sie noch nicht erwähnt. Ja, Wahnsinn. Ja. Wie findest du sie?
Toll.
Ja.
Jackpot.
Ja, auch eine coole Frisur.
Extrem coole Frisur.
Und apropos keine digitale Verjüngung oder auch im realen Leben, finde ich auch cool, weil Schauspielerinnen in dem Alter sehr ungewöhnlich, oder?
Ja. Man so viel Und die Waffe steht ihr.
Hervorragend, wie eh und je. Also es werden nicht 40 Jahre vergangen.
Für alle, die sie nicht kennen, sie hat die Sarah Connor in Terminator gespielt.
Genau. Und sie war die... Fällt mir jetzt der Name nicht ein, in Die Schöne und das Biest.
Ja, ja.
Also nicht.
Die tolle Serie, die TV-Serie, kannst du dich an die nicht erinnern?
Nein.
Absolut fantastisch.
Ja,
die ist auch immer noch cool. Ich habe vor ein paar Jahren mal wieder die ersten paar Folgen schon, das ist echt super. Ich war obsessed als Kind damit. Die ist auch am ORF da gelaufen damals.
Ja.
Und wie heißt der, von der den Hellboy gespielt hat?
Ron Perlman
hat das Biest gespielt.
Ja.
Und es
cool.
war so, sie war Anwältin in New York. Und er war halt das Biest in der Kanalisation mit so wallenden Piratenblusen.
Ah, doch.
A la Barbara Cartland-Cover.
Ich kann mich erinnern, ja.
Ja,
das
schön,
war sehr toll.
Schön, dass wir jetzt darüber gesprochen haben.
Aber bleiben wir doch gleich bei Serienempfehlungen. Ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es auch bei Stranger Things dann ein Prequel irgendwann, wenn die Serie vorbei ist.
Ist anscheinend schon in Produktion.
Oh Gott, ja, natürlich.
Aber es wird auch ein Zeichentrick-Spin-off, also ein Zeichentrick-Prequel.
Ah, ja.
Was würdest du denn sonst noch empfehlen für alle, die du als Horror-Experte, allen, denen Stranger Things gefallen hat, was kann man denn noch anschauen? Außer
also
Schöne und das Biest.
Außer Schöne und das Biest Rewatch, I'm Not Okay With This ist eine Netflix-Serie, die vor etlichen Jahren schon rausgekommen ist, wo es leider Gottes dann nur eine Staffel gegeben hat.
Ja, so schade, ja.
Die auch, glaube ich, von den gleichen Produzenten ist wie Stranger Things und halt offensichtlich das gleiche Publikum bedienen sollte, aber das auch sehr gut macht. Also was auch die Hauptfigur ich glaube, relativ queer kodiert, dass, wenn ich mich richtig erinnere, telekinetisch begabtes Mädchen ist.
Mhm.
Es gibt gerade eine ganz okaye oder gute Comic-Verfilmung von Paper Girls, wo es um eine Gruppe Mädchen in den 80ern mit BMX-Rädern geht, die ähnlich gelagerte Kleinstadtabenteuer leben mit Time Travel und allem Möglichen. I Saw the TV Glow aus dem letzten Jahr fand ich sehr gut und auch von der Atmosphäre her oder von der Richtung, in die es geht, sehr ähnlich gelagert mit den ganzen Coming of Age und Queer und 80s, 90s TV-Nostalgia und so. Bisschen anders, aber so meine Lieblings-, eine meiner absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre war Reservation Dogs, von Taika Waititi produziert, über eine Gruppe Native American Teenager auf im Reservat. Sehr lustig, sehr weird, aber auch extrem schön erzählt. Also man muss irrsinnig viel lachen. Es ist teilweise ein bisschen Kifferhumor, aber gut gemacht. Und gleichzeitig dann aber irrsinnig touching und anrührend. Und ansonsten halt einfach die ganzen 80s-Vorlagen von der Serie schauen. Also Goonies vorneweg mal, der geht immer. Stand By Me natürlich, die John Hughes und Steven Spielberg-Klassiker aus der Zeit. Die ganzen Carpenter-Filme aus der Zeit unbedingt von John Carpenter. Also die Horrorfilme sind alle absolut fantastisch. Carrie von Brian De Palma.
Natürlich.
Natürlich. Ja. Die Poltergeist-Filme sind ja auch eine klare Vorlage und sind auch extrem lustig tatsächlich und extrem gut gemacht. Also die haben auch, ich glaube, Spielberg hat, glaube ich, produziert oder so. Weil ich habe die vom letztes Jahr auch zum ersten Mal dann wirklich bewusst angeschaut. Und man kommt sich vor, als wäre das so eine wilde, so die böse, trashige Variante von E.T. Es gibt eine eher obskure 80er-Serie, Misfits of Science.
Noch nie gehört.
Die ist bei uns, glaube ich, wirklich in den 80ern, späten 80ern und frühen 90ern mal irgendeinem deutschen Sender gelaufen, aber halt einmal. Und das war, glaube ich, die erste Serie von Courtney Cox.
Ah, wirklich?
Auf Friends und Scream Fame. Ja. Wo es quasi auch darum geht, dass jeder von ihnen, also das ist auch so ein X-Men, eigentlich eine X-Men-Verarsche, aber sehr lustig. Es gibt von Anfang 90er eine Serie, die heißt Eerie Indiana, die extrem toll ist, von Joe Dante gemacht, dem Gremlins-Regisseur, die sehr toll ist, wo es auch um zwei Buben eben in Eerie Indiana geht, auch Indiana, wie Hawkins Indiana, die in einer Kleinstadt wohnen, wo lauter absurde Supernatural-Sachen passieren, irgendwie Aliens und alles mögliche, die aber eher lustig angelegt. Das sind wirklich für Kinder, aber die ist sehr, sehr gut. Eine der großen Vorlagen von Stranger Things, Akira, kann man immer wieder anschauen. Einen der besten Anime aller Zeiten und einen der größten, gerade in den 80ern.
Lost Wie lange Boys. Ist deine Liste?
Ich habe gestern eine Stunde lang Sachen runtergeschrieben und Dinge. Also,
Naja, wir haben genug zu tun, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Naja, also dann gehen wir es an, würde ich sagen.
Ja,
oder?
Ab vor den Fernseher.
Ab vor den Fernseher, ab vor die Bildschirme. Und wir sagen mal vorerst Danke. Wir werden vielleicht uns noch einmal sehen, wenn nämlich dann das tatsächliche Ende.
Nach der großen Schlacht.
Nach der großen Schlacht.
Wenn wir dann alle mit den Kleenex-Boxen hier sitzen wollen, weil niemand mehr am Leben ist.
Ja, aber wir haben ja dann deine Serie.
Ja, genau.
Okay, super. Dann sage ich vielen Dank fürs Kommen.
Danke euch.
Und das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns gerne auf allen sozialen Plattformen weiter. Und ganz grundsätzlich freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.